Ich darf euch heute alle herzlich willkommen heißen, auch die, die die Predigt jetzt übers Internet hören. Unerfüllte Träume. Es wird auch eine Predigt sein für chronisch Kranke, für Menschen, die immer wieder in Depressionen eintauchen müssen oder die, die permanent Schmerzen haben, die unter ihrer Einsamkeit leiden und sie wissen, diese äußeren Umstände werden sich nicht ändern. Für sie gilt vorrangig diese Predigt. Unerfüllte Träume. Träume. Ich hatte sie schon als Kind, wie viele andere auch. Ich bin ja ein Träumer. Wunderschöne Träume. Da gab es zum Beispiel den Tagtraum, ich werde ein Fußballstar. Andere Jungs träumen von Feuerwehrmann oder Polizist. Na, letzteres bin ich ja tatsächlich geworden. Noch heute merke ich, dass dieser Traum ab und zu hochploppt. Also ich schieße wie Ronaldo in meinem hohen Alter immer noch die Siegtore für Deutschland. Das ist schön. In anderen Träumen war ich immer der Held, der Westernheld. Und dann merkte ich, ich habe Pika Mai gelesen. Dann ploppen solche Bilder auch in der Nacht auf. Und ich war so circa 25 Jahre alt, da hatte ich einen ganz starken Traum in mir, eine Sehnsucht, ein Verlangen, der im Grunde bis heute noch anhält. Ich möchte ein Missionar für das Reich Gottes sein. Damals hatte ich noch so Vorstellungen, in den Dschungel gehen und Völker retten. Der Traum war, ich predige mal vor tausenden von Menschen und sie sind alle ergriffen vom Heiligen Geist und bekehren sich. Wow! Den Traum möchte ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn er unerfüllt geblieben ist. Ich durfte erfahren und erkennen, dass ich vor wenigen Menschen predige, so wie heute. Manchmal habe ich vor 2, 3 Leuten gepredigt, aber ich durfte das Evangelium weitergeben. Und Menschen haben ihr Herz für Jesus Christus geöffnet. Deswegen halte ich an diesem Traum feste, auch wenn er hier und da in der Größe etwas wahnsinnig war oder unerfüllt blieb. Aber ich weiß es ja nicht, was Gott alles getan hat. Eins ist klar, wir haben ja so ein Sprichwort, Träume sind Schäume. Also sind unerfüllt. Da sind also Sehnsüchte in uns, Bedürfnisse, Wünsche, die wir gerne erfüllt sehen möchten in unserem Leben, aber wir sind Realisten und stellen fest, nee, das wird nicht eintreffen. Und das tut dann weh, diese Erkenntnis. Weil das fühlt sich wie Scheitern, wie Versagen an und schnell ploppt dann auch ein Satz hoch wie, ich bin ein Versager. Ich bin eine Enttäuschung. Und deswegen tut es ja auch so weh. Vor allem, wenn in unserer Kultur dann noch heißt, du bist, was du erreichst. Oder so ein Werbeslogan, so ein alter, nichts ist unmöglich. Auch das soll ja noch immer Geltung haben. Also ich merke, dass da so mancher Frust hochploppt, wenn sich deine persönlichen Ziele, deine Herzenswünsche, deine Sehnsüchte vom Glück des Lebens sich nicht erfüllen. Das tut dann noch umso mehr weh, wenn du aus deiner Perspektive gute Gründe hast, dass du erfolgreich sein kann und dass Gott dir Gelingen schenken will. Das ist ja nicht so weit hergegriffen. Es gibt sehr viele Zusagen Gottes, die genau so etwas betonen. Zum Beispiel im Psalm 37, da heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das nenne ich mal, Träume werden wahr. Eine kleine Bedingung. Also ich soll meine Freude am Herrn haben, fokussiert auf Gott sein, ihn an erster Stelle regieren lassen und dann habe ich diese Zusage. Also warum sollte ich dann meine Träume und Sehnsüchte gleich begraben? Und erinnert euch bestimmt an diesen Lieblingsvers, den jemand aus der Gemeinde hatte. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und da ist dann von Kleidung, von Geld, von Sorgen, die entsorgt werden, die Rede. Wir bekommen alles das, was wir für unser Leben brauchen. Also habe ich doch einen Grund, Gott zu vertrauen, dass er auch meine Sehnsüchte, meine kleinen Wünsche, auch meine großen Wünsche erfüllt. Er hat es doch zugesagt. Es lohnt sich doch, diesem Gott zu vertrauen, oder nicht? Er ist doch der Gott, der Wort hält, weil er zu uns hält. Gott lügt nicht und er betrügt nicht. Er ist nicht einer, der uns was raubt, sondern er ist einer, der will, dass wir volles Leben haben. Auf ihn ist doch Verlass. Alles wird er einhalten, was er zugesprochen hat. Keine seiner Zusagen fällt jemals unter den Tisch. Er hält Wort. Alles wird er einhalten. Und an dieser Stelle fiel mir so ein Asterix-Buch ein, wo von einem kleinen Dorf die Rede ist, das unbesiegbar ist. Und so kam so ein kleiner Satz bei mir hoch: Wirklich alles? Nein, da gibt es so einen Sohn von den Korahitern, ein Chorleiter, ein Lobpreisleiter. Er hat ein Lehrgedicht geschrieben, also etwa eine Weisheitsliteratur uns ans Herz gelegt, und er kommt zu einem anderen Ergebnis. Er stellt feste, unerfüllte Träume sind auch eine Realität. Sie sind da. Und deswegen schreibt er aus meiner Perspektive dieses eine Lied, mit dem das zweite Buch in dem Psalm eröffnet wird. Also wieder wie Psalm 1, sehr platziert, um das erste Buch zu erklären, was der Fokus ist. Jetzt das zweite Buch der Psalm, das mit 42 beginnt, um eine Grundlage zu legen: Gott ist anders, als wir uns es träumen. Und er möchte uns dabei helfen, dass wir mit Frust, mit Enttäuschung, mit Versagen, mit sehr miesen äußeren Umständen in einer guten Art und Weise umgehen. Denn manchmal rufen wir Gott an und wir haben den Eindruck, er drückt uns direkt weg. Manchmal haben wir einen Termin mit Gott ausgemacht, aber er lässt das Date platzen. Oft ist es doch da, dass wir denken, ja Gott, du bist zwar da, ich weiß es, aber für mich fühlt es sich emotional so an, als ob du meilenweit weg bist. Ich nehme dich nicht wahr. Ich habe den Eindruck, meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Ich habe den Eindruck, es sind Worthülsen, die ich von mir gebe, aber keine Kraft, die mein Leben ändert und das Leben anderer. Und wenn dann noch dein Alltag davon bestimmt ist, dass du eine schlechte Sache nach der anderen erlebst, was auf keine Kuhhaut geht, was irgendwann mal unerträglich wird, dann wünschen wir das doch keinen einzigen Menschen und wissen doch, es gehört irgendwie zum Leben dazu. Und so habe ich den Verdacht, dass Zeiten der Gottesferne genauso oft da sind wie seine Gegenwart. Und beides steht wieder nebeneinander, gleichwertig, gleichgültig. Und so habe ich beim heutigen Lieblingsvers von Gabi Buse gedacht, aus Psalm 42. Ein Vers, der diese Wechselbäder in sich beinhaltet, ständig dieser Wechsel, wo man sich fragt, erst ein großes Elend und auf einmal singt der Tag und Nacht Lieder. Wo kommen die denn jetzt her? Also Zeiten der Dürre folgen Zeiten der ganz starken Überschwemmung, also von Starkregen. Ein Gefühlschaos finden wir in diesem Psalm wieder und er schlägt Kapriolen auf der Seele und sorgt dort für Zerrissenheit, Schmerz, Trauer und einen Fluss von Tränen. Wir hatten den Text ja schon in den Lobpreis gehört. Tränen, die zum täglichen Brot werden. Ey, das ist nicht die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, oder? Aber dann gibt es ein Plädoyer in diesem Psalm. 42, 43 gehören zusammen. Dreimal wiederholt sich dieses Plädoyer, deswegen können wir von einem Refrain sprechen, weil es ja ein Lied ist. Und dieser Refrain ist wie so ein aufgebauter Damm, wie er gestapelte Sandsäcke vor dem Sturmregen. Und dort heißt es: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. ich habe es mal versucht, schon mal farblich hervorzuheben, diese Wechselbilder. Ja, die Seele ist bedrückt, aber gleichzeitig zuversichtlich, voller Hoffnung. Ja, die Seele ist verzweifelt, aber gleichzeitig gibt es eine Gewissheit der Zuwendung Gottes. Beides steht nebeneinander, allein schon in diesem einen Vers. Kontraste. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Ich weiß nicht, welche Art von Selbstgesprächen ihr führt, aber das ist ein Selbstgespräch. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen führen wir viel öfter Selbstgespräche, als wir es wahrnehmen. Innere Dialoge, aber manchmal auch laut ausgesprochen und dann, oh, habe ich das wirklich gesagt? Laut gedacht. Wir finden hier ein Selbstgespräch mit der Hoffnung, dass Gott vielleicht doch zuhört, wenn ich zu mir selbst spreche. Also ich möchte uns einladen, machen wir uns mal auf einen meditativen Weg, machen wir uns auf einen spirituellen Weg hinein in Psalm 42. Nicht Vers für Vers, aber die Sinnabschnitte, die darin zu entdecken sind, die Hauptthesen, die in jedem Klagelied vorhanden sind, denn es handelt sich ja hier um ein Klagelied. Und da gibt es Prinzipien, die uns dabei helfen, dass aus diesem Selbstgespräch ein Heil wird. Dass aus diesem Selbstgespräch, wo ich mir Mut mache, auf einmal erlebe, wie der Geist Gottes mich neu erfüllt und ich mutiger werde. Zu diesem kleinen Weg möchte ich uns einladen. Die Psalmen. Die Psalmen haben einen besonderen Charakter. Sie können meiner Seele, Seele im Griechisch heißt Nefesh, das heißt meiner Kehle, also das, was ich in mein Innerstes aufnehme. Sie können diesem Innersten eine Sprache geben. Da, wo ich keine Worte mehr finde, weil es so unaussagbar, unaussprechlich ist, da ist der Psalm da, der mir dabei hilft, etwas in Worte zu fassen, was ich mir vielleicht gar nicht erlaube, es so deutlich auszusprechen. Und dann merke ich, es hilft mir dabei, mit Gott zu reden, wo mir selbst alle Worte fehlen. Weil ich nicht mehr weiß, was soll ich denn beten angesichts der Kriege in dieser Zeit? Was soll ich denn beten, wenn da wieder mal einer in die Schule einbricht und einfach wild um sich schießt und das alles vorbereitet hat? Was soll ich denn da bitteschön für die Angehörigen beten? Was sollen sie beten, die direkt davon betroffen sind? Psalmen geben uns eine Sprache. Sie sind im Grunde genommen wie so ein von Gott über verschriebenes Medikament. Mut und Hoffnungslosigkeit möchten sie Mut freisetzen, Hoffnungslosigkeit verkleinern. Trauer und Schmerz verarbeiten helfen. Von daher können wir auch Psalmen, die Klagepsalmen, als eine kleine Therapiestunde für uns sehen, weil darin ein Prozess entfaltet wird, der sehr heilsam ist. Und das Heilsame beginnt mit dem Erschreckenden. Es sind die Herausforderungen unseres Alltags. Sie kommen hier zur Sprache, in diesem Psalm 42. Da wird einmal von der Tiefe gesprochen, die Urtiefe, Tiefe zu Tiefe, klingt fast wie der Schöpfungsbericht, wo auch nur Chaos ist, nur Unordnung da ist, aus der Tiefe. Aber ich kann auch genauso aus der Höhe sprechen. Wenn ich in der Tiefe mich befinde, hoffe ich, dass dieses Klagegebet mir wieder einen Weg nach oben zeigt. Aber wenn ich oben im Highlight bin, direkt in der Gegenwart Gottes, hilft mir dieser Psalm, mal mutig wieder in die Tiefe zu gehen, um Menschen mit meinem Glauben, meiner Liebe, meiner Hoffnung zu segnen. Das andere ist dieses Wechselbad zwischen Wüste, also ein Ort, wo kein Leben möglich ist. Und dann diese Wasserfluten, die mich überschwemmen. Also die mir sämtlichen Boden unter den Füßen wegreißen. Ich habe keinen Halt. Und doch merke ich eines. Ich begegne in der Tiefe und Höhe, in diesen tödlichen Bedrohungen, einen Gott, der lebendig ist. Und wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und mir den Atem raubt, da ist ein Gott, der mir in seiner Gegenwart neuen Halt gibt, weil er mein und unser Fels ist. Und dann gibt es noch diese letzte Herausforderung, die ist manchmal die schlimmste. Es sind Menschen. böse Menschen. Anders darf man es nicht bezeichnen. Böse Menschen, die völlig unberechenbar bereit sind, uns ständig mit ihren Worten zu verletzen, voller Schadenfreude und mit einem Herzen voller Angst, Hass. Und das Ganze ist umso schmerzhafter, weil ihre scherzhaften Äußerungen den Kern meines Lebens betreffen, nämlich mein Vertrauen in Gott. Das nehmen sie auf die Schippe. Als Beweis dafür, wenn du so Schlechtes erlebst, ist doch dein Gott ohnmächtig. Er kann dir nicht helfen. Was macht unser Freund, dieser Sohn von Korach? Er führt ein Selbstgespräch, aber jetzt als ein Kontrapunkt. Nicht nur, dass er irgendetwas bezeugt und bekennt, sondern jetzt sagt er, ich stelle diesen meinen Emotionen, meinen Empfinden mal etwas entgegen. Und ich möchte es mal mit meinen Worten formulieren, weil er jetzt nicht ein Ass aus dem Ärmel zieht, sondern das ist etwas, was schon seit langen Jahren in seinem Herzen verwurzelt ist. Er spricht sich Mut zu. Hey, hey Jörg, kein Grund, Panik zu fallen. Halte deinen Fokus auf Gott. Harre auf ihn, hoffe auf ihn, lass ihn nicht locker. Halt ihn feste, bis er sich dir wieder zuwendet. Bleibe am Ball, denn er, dein Gott, er wird kommen. Es kommt der Zeit, da ist er wieder bei dir. Und dann wirst du ganz andere und neue Lieder in deinem Herzen haben. Happy Hour wird es sein. Dein Herz ist mit Musik erfüllt. Das ist das Ziel der Klagepsalmen. Dass unser Denken, unser Herz wieder mit dem Lob Gottes erfüllt ist. Und deswegen ist es manchmal hilfreich, sich so auf einen Klagepsalm einzulassen und hineinzutauchen in die verborgenen Offenbarungen, die wir darin entdecken dürfen. Zwei Wahrheiten entdecke ich in diesem Psalm 42, 43. Und ich glaube, sie gelten für alle Klagepsalmen. Und wir müssen und dürfen es uns gegenseitig immer wieder sagen. Tränen können dich ganz nahe zu Gott bringen. Denn ein zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Tränen haben die Fähigkeit, dich in die Gegenwart Gottes zu bringen. Das andere ist, bitte vergiss es niemals. Wenn du darunter leidest, dass Sehnsüchte und deine persönlichen Wünsche nicht erfüllt werden, dann bitte denke daran, das kann dich niemals von Gott trennen. Nichts wird dich von der Liebe Gottes trennen. Das sind zwei ganz grundsätzliche, tiefe Wahrheiten, die uns befreien, die uns schon heilen, die unsere Füße schon auf einem weiten Raum stellen. Ich entdecke so einen Dreierschritt in diesem Psalm der Klagelieder, drei Prozesse. Das sind drei Schritte, die voneinander abhängig sind. Ich kann sie nicht beliebig tauschen, weil sie einen Sinn ergeben in sich. Und das Erste, was ich entdecke, ist die ehrliche Klage. Sei ehrlich vor Gott. Das entnehme ich jetzt diesen ersten zwei Versen, 2 und 3. Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wieder kommen? Wann vor seinem Angesicht stehen? Ehrlich zu klagen ist der Mut zum Tiefgang. Ehrliches Klagen ist der Mut zum Tiefgang. Ich falle nicht darauf rein, dass ich oberflächlich bleibe. Ich falle nicht darauf rein, dass ich christlich fromm schön daherrede. Nein, ich färbe nichts schön und ich rede nichts gut. Ich bin ehrlich vor Gott und schütte alles das aus, was in meinem Kopf und meinem Herzen ist. Nichts unterschlage ich. Es ist auch der Weg in den Tiefgang, weil es hier sich nicht um Glaubensmangel hält oder geht. Ich brauche keinen starken Gott, um einen großen Glauben zu haben. Nicht ich muss meinen Glauben tragen, sondern mein Glaube wird mich tragen. Und mein Glaube darf mich nicht binden, nicht klein halten, sondern mein Glaube wird meine Füße auf den weiten Raum stellen. Deswegen lasse ich raus, was meine Seele bis jetzt nur innerlich schreit. Ich erlebe und erfahre Gott nicht mehr. Und das nicht nur ein Tag, nicht zwei Tage, vielleicht schon monatelang nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass nicht ich mich vor Gott versteckt habe, wie im Garten Eden, sondern ich habe den Eindruck, Gott versteckt sich vor mir. Er ist nicht mehr zu finden. Und das, obwohl er gesagt hat, wer sucht, der wird finden. Und ich suche ihn, aber er bleibt verborgen. Warum lässt er mich hängen? Herr, ich will dich wieder sehen, ich will dich wieder hören, ich will dich wieder erleben. Das spucke ich alles raus. Nichts behalte ich mehr für mich. Mein Herz ist absolut vertrocknet. Statt erfrischendes Bier nach getaner Arbeit, eine eisgekühlte Limo gestern bei der Sommerhitze, ist mein Becher randvoll mit Tränen. Das ist mein tägliches Brot. Und da vergeht mir der Appetit zum Leben. Ich will nicht mehr leben. Das ist mir zu viel. Ich mag es nicht. Und es schlägt mir auf meinen Magen. Und dann klage ich Gott meine Schmerzen. Es sind mehr als Nadelstiche, wenn ich verlacht, gemobbt oder entehrt werde. Wie Schwerter dringt es in das Innerste meines Seins, diese Spottlieder von bestimmten bösen Menschen. Wo ist denn jetzt dein Gott? Na, hast wohl auf den falschen Gaul gesetzt. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Was ist denn mit deinem Gott? Diese Worte zerreißen mein Herz. Und ich klage Gott meine Trauer. Ich klage Gott mein Unverständnis, meine Hoffnungslosigkeit, aber ich klage ihn auch meine Sehnsucht, mein Verlangen, den Traum, den ich noch habe und ihn nicht einfach abgeben möchte. Lass die Zeit der unerfüllten Träume endlich ein Ende nehmen. Lass mich dich wieder sehen, Vater, du Gott, du lebendiger Gott. Wisst ihr, wenn wir vor Gott unser zerrissenes Herz ausschütten, dann stehen wir vor ihm ohne Maske, ungeschminkt, mit einer empfundenen oder auch realen Realität, dass Gott nicht bei uns ist. Nun liegt alles offen auf dem Tisch. Alles beginnt mit dieser ehrlichen Klage. Und so wird mein Herz für diesen Moment frei. Es liegt ja auf dem Tisch. Und dann sage ich die Wahrheit und schaue es mir an. Herr, alles das, was hier liegt, das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht das Leben in voller Genügsamkeit. Hier ist doch was falsch, hier ist was verbogen. Wie lange willst du mich noch hängen lassen? Und dann entdecke ich in diesem Vers etwas Entscheidendes. Also neben dem Selbstgespräch, dass es nicht nur ich bin, der angesprochen wird, sondern ich rechne tatsächlich damit, dass Gott diese Klage hört. Ich wende mich an Gott, der doch über all dem thront, weil er König ist und regiert. Es geht also um die Beziehung, die ich schon mal erlebt habe, um das Vertrauen, das ich in Gott schon erlebt habe und die Intimität seiner Gegenwart, von der ich Lieder singen kann. Sie liegen nur Jahre zurück. Und deswegen ist es nicht die Frage, ob Gott meine unerfüllten Sehnsüchte nicht erfüllen wird. Es ist nur die Frage, wann. Die Zeitfrage kommt hier ins Blick. Er hat keinen Zweifel daran, dass Gott erbarmen wird. Er hat keinen Zweifel an der Güte Gottes. Er fragt sich nur, wann ist die Zeit wieder da, wo ich vor dich treten darf und wo du dich mir wieder zuwendest. Das möchte ich gerne wissen. Manchmal frage ich mich, ob es daran liegt, dass wir diesen ersten Schritt einfach so sehr leid sind, so sehr missachten, weil wir diesen Schmerz vermeiden wollen, wenn wir es offen auf den Tisch legen, dass wir immer wieder in dieser Phase hängen bleiben. Deswegen möchte ich uns Mut machen, legen wir alles auf den Tisch und rechnen wir damit, Gott sieht sich das alles mit an. Und es geht nur um die Frage, wann er wiederkommen wird. Dass er kommen wird, ist unzweifelhaft. Und damit kommen wir zu der zweiten Phase. Vielleicht geschieht schon die erste Freisetzung gerade deswegen, dass ich es mal alle auf den Tisch gelegt habe. Jetzt liegt es alles auf dem Tisch und die zweite Phase ist, so habe ich es mal formuliert, das bewusste Denken. Gott hat uns damit ausgestattet, dass wir denken können. Wir sollen also nicht gedankenlos bleiben. Und das entnehme ich den Vers 5, wenn es dort heißt, darüber denke ich nach und es bricht mir das Herz. Die Spannung ist da. Wie gern zog ich mit der fröhlichen Schar mitten im Lärm der feiernden Menge und führte sie mit Jubel und Dank in Gottes Haus. Jetzt ahnt ihr schon, wenn ihr diesen Vers lest, Söhne Koras sind Lobpreisleiter. Er war jahrelang in Jerusalem. Der Psalm verrät uns, er ist jetzt im Ostjordanland, weit, weit weg. Das sind 61 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und er erinnert sich jetzt noch an die Zeit, als er in Jerusalem war und die Pilger kamen. Und dann hat er seine Harfe genommen und ist fröhlich vorangeschritten und dann wurden die Posaunen geblasen und das Volk ist hingegangen zu Hunderten, zu Tausenden. Könnt ihr verstehen, wie ihn das auf der einen Seite das Herz zerreißt, weil er jetzt so weit davon entfernt ist und auf der einen Seite ihn doch mit Dank erfüllt? Ich habe es doch erlebt, die Gemeinschaft. Ich habe es doch erlebt, die Gegenwart Gottes. Ich habe es doch erlebt, wie befreiend und heilend das war. Und weil ich es erlebt habe, fange ich an, darüber nachzudenken. Wir haben ja bald wieder unsere Lego-Aktion nächsten Samstag. Und Rita und ich haben Lego-Steine gesponsert bekommen, also geschenkt bekommen. Und wir haben die dann alle sortiert, dass sie so ein bisschen themenmäßig gleichzeitig in Kisten sind. Und so kommt es mir manchmal vor, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dass wir anfangen müssen zu sortieren. Wo gehört denn welches Teil hin? Und es ist wie ein Puzzle, aber wir haben drei verschiedene Puzzles, alle zusammen. Die gehören nicht zusammen. Also muss ich darüber nachdenken, welches Teil gehört wohin? Und welches Teil will ich nicht mehr haben? Und welches Teil, sage ich, das ist mir sehr, sehr wichtig, sehr wertvoll. Deswegen möchte ich an dieser Stelle uns mal Mut machen. Lasst uns mal im ersten Bereich Klage, habe ich eine Klagemauer aufgebaut. Vielleicht ist die Klagemauer bei dir oben am Dachboden. Jetzt baust du dir bitte eine Erinnerungswand auf. Und auf diese Erinnerungswand kommen vielleicht bestimmte Fotos. Nimmst du einfach hinten dein Foto raus, sag, guck mal, so sah ich mal aus und da war ich in der Gemeinschaft. Und dann kommt vielleicht dein Lieblingsvers da drauf. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Dann kommt vielleicht dein Taufvers da drauf. Dann eine gute, heilsame Begegnung. Du hältst heilige Momente fest. Zeiten der Gegenwart Gottes. Zeiten, wo du voller Dankbarkeit wirst und du hältst es alle auf dieser Pinnwand feste. Und diese Pinnwand darf nicht im Keller stehen. Stell sie in die Küche, damit du jedes Mal, wenn du deinen Kaffee kochst, schon diese Pinnwand vor Augen hast und es dir laut vorliest. Nimm dieses Medikament ein, schon früh am Morgen und sagst, ja, du bist mein Gott. Und ich habe diese Zeiten erlebt, wo du mit mir warst und ich halte daran feste. Gute Zeiten brechen das Herz. Deswegen brauchen wir die Erinnerung an heilsame Zeiten, weil sie schaffen eine notwendige Balance. Und nun, neben der Klagemauer, jetzt einer Erinnerungspinnwand, kommt noch ein dritter Schritt. Da habe ich nochmal das aufgeschrieben, also heilige Momente, Erfahrung von Segen, Begegnungen, die dich heil gemacht haben, Begegnungen der Hoffnung, die du erlebt hast. Schreib das alles auf deine Pinnwand mit großen Lettern, sodass du es gut lesen kannst. Und jetzt kommen wir zu dem Lieblingsvers. Das entschlossene Hoffen, so habe ich diesen letzten Schritt bezeichnet. Wir sind immer noch in diesem Spannungsfeld. Jetzt ist noch nichts verändert. Jetzt habe ich noch den ganzen Scherbenhaufen nur vor mir liegen. Ich fange an zu sortieren, aber ich bin auch sehr mutlos, sehr kraftlos geworden. Müde Menschen bekommen wieder durch das Vertrauen auf Gott Kraft. Haare auf Gott und er wird dich wieder mit Kraft erfüllen. Auch ein Lieblingsvers. Merkt ihr, wie diese Verse ineinander greifen? Und so lese ich auch diesen Vers. Warte nur zuversichtlich auf Gott. Da steht dieses Wort harren. Also fokussiere dich auf Gott, auf deinen Erlöser, deinen Retter, deinen Freund, der allein wahre Gott, der über allem thront und der auch in der Dunkelheit zu finden ist, auch in deiner Dunkelheit. Fokussiere dich auf diesen Gott. Denn ganz gewiss, das ist Hoffnung, denn ganz gewiss werde ich ihm dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Entschlossenes Hoffen. Meine Situation mag sich noch nicht geändert haben, aber das gilt auch für meinen Gott. Er hat sie auch noch nicht geändert. Und seine Güte jagt mir nach. Sie bleibt für immer und ewig bestehen, auch wenn ich an den River von Babylon meine Tränen vergieße, Volk Israel. Aber Gottes Barmherzigkeit feiert jeden Tag Auferstehung. Darf es mir selber sagen. Ich muss es mir immer wieder selber sagen. Früh am Morgen denke ich mir, da nehme ich so einen Vers und er soll mich wach machen. Das ist mein Muntermacher. Gott, ich danke dir dafür, dass dein Angesicht mir wieder zugewendet sein wird und dass du mir helfen wirst. Und abends, weil ich oft nicht schlafen kann, weil da immer noch das Herz so vor mir liegt, dann nehme ich das als meine Medizin zum Guten, als gute Nachtkuss ein und sage, Herr, du regierst, du bist König. Ich darf jetzt schlafen, ich brauche für nichts mehr verantwortlich sein. Teste das mal aus, was das mit deinem Leben verändert. Das ist der dritte Schritt der Umsetzung. Der erste, die Klagemauer, die dürfen wir nicht unterschlagen. Immer wieder alles ausschütten, was sie in unser Herz festsetzen will. Das zweite ist, darüber nachzudenken, was es andere Dinge an Wert gibt, was dich schon gesegnet hast, was Gutes vorhanden ist. In jedem Schlechten ist auch immer von der Perspektive etwas sehr Schönes zu entdecken und zu finden. Und das Dritte ist, entschließe dich zu hoffen. Gib damit nicht auf. Und da ist es manchmal hilfreich, schon am frühen Morgen mit so einem Hoffnungslied aufzustehen und bevor du dich hinlegst, mit einem Hoffnungslied dich hinzulegen. Amen. Wir hören jetzt ein YouTube-Lied oder singen es mit. Aus unserer freikirchlichen Tradition ist das ein Oldtimer, nicht aus der Kirchengeschichte heraus. Es handelt auch von diesem Hirsch, der lechzt, auch wenn das sich jetzt nicht auf den Psalm 42 bezieht. Dieses Bild kommt öfters in den Psalmen vor. Aber ich lade ein, es entweder anzuhören oder auch mitzusingen.
Dich bin